Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der, mein Gott, mir etwas Schlimmes passiert ist, denn ich habe meine Identität verloren und damit sich irgendwer noch an mich erinnert, habe ich jemanden ganz Neues hier, den ihr, glaube ich, noch nicht kennt, aber er mich jetzt hoffentlich kennenlernt. Ich hoffe, es war verständlich. Hallo Stefan.
Ja, hallo Gregor. Quasi der Nowhere-Man.
Genau.
Wow, das erste Mal, dass ich live beim Intro dabei bin. Ich bin begeistert. Die Musik spielst du nicht ein? Können wir die hören?
Das wird alles dann davor geschnitten. Das heißt, wird in der Post gemacht.
Ich ahnte.
Stefan, du bist, ich hatte ja aufgerufen in meiner Geburtstagsfolge, dass vielleicht sich auch mal ein oder andere so neue Person mal meldet und dich hat der Ruf ereilt.
Ne? Ja.
Und erzähl doch vielleicht mal ein paar Worte über dich.
Ja, gern. Ich bin Stefan. Wir kennen uns über Blue Sky, beziehungsweise vor gar nicht allzu langer Zeit, aber doch schon einige Zeit her, noch von Twitter. Mhm. Respektive X, bis du dann rübergekommen bist, auch zu Blue Sky. Mhm. Und bin tatsächlich mehr oder weniger gar nicht lang, nachdem wir uns kennengelernt haben, oder zumindest miteinander mal hin wieder geschrieben haben, ein fleißiger Hörer geworden von Dinge. Und tatsächlich habe mich gefreut über diesen Aufruf und gedacht, das probiere ich mal. Wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen geplänkelt, auch woher das kommt und das vielleicht gar nicht so unüblich ist, was mich da umtreibt. Mhm. Aber freue mich jetzt sehr, hier zu sein und hoffe, wir kriegen da eine halbwegs anständige Sendung hin.
Ach, da bin ich mir total sicher. Weil wir hatten so als Aufhänger, hattest du ja mir so eine Liste an möglichen Serien- und Filmkandidaten geschickt, die ich zu 90% nur vom Namen her kannte.
Ne? Wo ich überrascht bin.
Ja, also ich kenne sie fast alle, also wirklich vom Namen her, aber ich kann dir mit Fug und Recht sagen, dass ich wahrscheinlich, also wenn vielleicht, ich könnte mir vorstellen, ich gehe die Liste einfach mal kurz durch, ja? Ich sag's mal kurz, ne?
Gerne.
Ja, du hattest auf der Liste der Fall John Doe, das sagt mir am allerwenigsten. Tequila und Bonetti.
Oh komm, nein, ja, wirklich.
Ja, doch, leider nicht. Aber Tequila und Bonetti, war das was mit dem Hund?
Ja, richtig.
Okay, Gott sei Dank. Die Maske und nicht der Jim Carrey-Film, gehe ich mal von aus. Das sagt mir noch was. Buka, klar, Richard Grieco, ja gut, kenne ich. 20, der ein Spin-off von 22 Jump Street, ne? 21 Jump Street. The Guardian, Retter mit Herz, das ist die Serie mit dem Typen, der später der Mentalist wurde, oder?
Simon Baker, genau.
Ja. Aber habe ich nicht viel von gesehen. Cobra mit Dudikoff habe ich auch fast nichts gesehen. Und ich war dann schon so ein bisschen froh, als du plötzlich noch einen weiteren Titel von Serien so mit draufbrachst und sagtest, ja, und so nachgereicht. Ja, übrigens noch Nowhere Man aus Mitte der 90er Jahre halt.
Ja, hatte ich vergessen, ja.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, er wurde ja auch vergessen. Das passt ja so gut.
Ja, richtig. Das passt wunderbar.
Das passt ja gut. Und dann dachte ich mir, oh ja, Nowhere Man. Irgendwie als das hier, ich glaube im Sommer 97 oder so, im Juni 97, wo das hier in Deutschland anlief, da war es in den USA ja schon lange abgesetzt. Das ist so eine UPN-Ein-Staffel-Serie, ein Versuch, eine Mystery-Serie zu erzeugen halt. Ne? Und die habe ich also original einmal gesehen, als sie damals lief und jetzt nochmal den Pilotfilm geguckt, als wir so drüber geredet haben, damit wir so ein bisschen so einen Aufhänger haben über die Serie. Aber warum Nowhere Man?
Tatsächlich ja, also es war ja so 96 rum, 96, 97 rum war wirklich ein Riesenhype um Akte X. Ich glaube, es war die vierte Staffel um den Dreh. Ich erinnere mich, dass erstens mal, ich habe in der TV-Spielfilm damals, gab es, ich glaube zum Start der vierten Staffel von Akte X gab es ein paar Sonderseiten, wo es darum ging, wer da jetzt alles mit auf der Welle schwimmen will. Mhm. Also was quasi von neue Serien kommen. Und das war unter anderem Strange Luck, das hatte ich auch nochmal geschrieben, dass mich das freut, dass das jetzt auch auf YouTube wieder auffindbar ist. Mhm. Und noch ein paar andere Serien. Und Nowhere Man war da auch dabei. Und das vor allem mit diesem Money Shot, wo er in dem ein bisschen erhöhten Stuhl da in der Psychiatrie sitzt. Mhm. Was glaube ich auf dem Cover ist von der Serie oder vom Serienplakat.
Ja.
Und ich habe tatsächlich das damals nicht gesehen, sondern nur die erste Folge. Es kam, wenn ich es richtig weiß, kam das samstags auf RTL, und zwar lass es 11:30 sein, also wirklich spät. Ich weiß nicht, ob das einen Sendeplatz auch nochmal gewechselt hat, aber mir ist es dann nicht mehr begegnet. Das kam erst viel später wieder. Also tatsächlich, wo ich eben gesehen habe, was es alles auf YouTube und so weiter gibt und was so für Serien da eben aus der Zeit irgendwie schon einen Eindruck hinterlassen haben, aber was sie vielleicht auch nicht mehr ganz so präsent hat. Und das halt, da geht es jetzt fast bei mir auch eher ums Nachholen, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nur, der Pilot, der hat Eindruck hinterlassen da.
Interessant, ja. Also ich habe es geguckt, als es dann eine Deutschlandpremiere hier fand, und ich weiß auch noch, dass es spät lief, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Wochentag. Also ich hätte jetzt gesagt, irgendwo in der Woche, weil Samstagabend war ich 97 nicht mehr zu Hause.
Ich würde fast wetten, jetzt, weil ich meine, das war einer der ersten Abende, wo ich glaube auch zufällig dann allein daheim war. Also das heißt, Eltern sind unterwegs gewesen und der Bub durfte mal allein daheim bleiben, ja, und eben nicht zu Oma und Ähnliches.
Du hast recht.
Nein, ich erinnere mich auch an, ich habe mir, was weiß ich, Rigatoni bestellt oder sonst irgendwas und halt geguckt, was läuft. Ja, und dann halt tatsächlich eben zufällig, ich weiß noch, danach kam, glaube ich, mich hat es selber überrascht, dass mir das dann wieder eingefallen ist, aber ich meine, danach habe ich dann wirklich bis spät in die Puppen noch den Bon Jovi-Film angeguckt. Es gibt einen Film zu seinem Solo-Album Destination Anywhere.
Okay.
Auch alles ein bisschen kuriose Star besetzt, also schon toll. Und ja, also hast du es nachgeguckt und es gefunden?
Ich habe tatsächlich, ich habe meine unfassbaren Google-Fähigkeiten genutzt, und wir haben beide recht. Du hast recht, der Pilotfilm wurde tatsächlich Samstagabend ausgestrahlt im Juni. Der wurde das war der 28. Juni des Jahres 1997, das war ein Samstagabend. Die reguläre Serie lief danach allerdings immer Donnerstagabend im Spätprogramm. Das ist das, woran ich mich halt in der Woche erinnere. Halt, ne? Wahrscheinlich habe ich die aufgenommen. Wird da angegeben,
was Spätprogramm heißt?
Ja, also nach 22 Uhr, ehrlich gesagt. Ja, also die genaue Uhrzeit habe ich jetzt nicht ermitteln können, aber es ist bei uns schon spät versendet worden. Wahrscheinlich zu der Zeit noch beworben mit die neue Hitserie aus den USA, weil sie hat ja ordentlich viele Folgen. Ne? Wir haben ja Pilotfilm, also man kann es schon wirklich sagen, 75 Minuten lang, jetzt nicht so ein 90-minütiger, aber schon durchaus länger als eine normale Folge. Und dann insgesamt 24 weitere Folgen. Also es ist schon ordentlich, was da abgeliefert wurde. Und wie du schon gesagt hast, so auf diesem Mystery-Wellen-Hype, den Akte X ausgelöst hat. Ne?
Ja.
Genau.
Was ich interessant fand damals war, dass die Serien, die gerade in diesem Hype entstanden sind, erstaunlich vielfältig waren.
Mhm.
Also mir fallen jetzt wirklich, ich hatte Strange Luck erwähnt, es gibt da, also Millennium würde ich jetzt fast auch noch mit reinnehmen, auch wenn es der gleiche Schöpfer ist. Aber das sind ja doch alles sehr eigenständige Sachen.
Dark Skies, Pretender.
Dark Skies, absolut, genau. Mhm.
Ja.
Wo man eigentlich gar nicht sagen kann, dass es Abklatsch wäre.
Nee, das ist das, was ich vorhin überlegt habe, als ich den Pilotfilm gesehen habe und gedacht habe, klar, so ein paar Elemente, die Männer im Dunkeln und so, die große geheimnisvolle Verschwörung und so im Hintergrund, aber gut, das gab es auch schon vor Akte X, und erstaunlich, die Serie geht schon erstaunlich eigene Wege, die nicht so typisches hier Alien oder Monster, also die hätten sich es auch leichter machen können halt, ne?
Das stimmt, und auch tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, FSK 16 wird das gewesen sein. Also es kam nicht von ungefähr, dass das so spät lief. Ich weiß jetzt nicht, ob es geschnitten lief, aber jetzt den Pilot, wir würden den gleichen gesehen haben. Wir haben es ja geteilt.
Mhm.
Aber der war ordentlich brutal, fand ich.
Ja, fand ich auch. Vielleicht sollten wir an der Stelle mal ganz kurz erzählen, für die Serie nicht kennen, ganz grob, um was es eigentlich in der Serie geht. Ich fasse mal ein paar Worten zusammen, und du kannst ja sagen, ob ich es im Großteil, ob es okay war. Halt, ne?
Also, ich lese mit auf Wikipedia.
Nee, ich kann das gar nicht vor.
Korrigiere.
Naja, okay, auf jeden Fall korrigier es mit Wikipedia parallel. Also es geht im Prinzip um den Fotografen Thomas Vail, dargestellt von Bruce Greenwood, den Akte X-Fans noch aus den J.J. Abrahams Film als Pike kennen und der ganz viel anderes Zeug auch schon an Filmen und Serien gemacht hat. Der hat auch eine sehr lange Karriere hinter sich. Der spielt halt ein Fotograf, der anscheinend häufig so auch in Kriegseinsätzen und so gewesen ist. Der hat jetzt seine erste große Ausstellung und da wird ein Bild aus dem Jahr 1994 da präsentiert, das Hidden Agenda. Heißt, das zeigt eine Hinrichtung, die von US-Militär betrachtet oder beziehungsweise von Leuten vom US-Militär zumindest beobachtet wird, die Szenerie einer Hinrichtung. Während er dann halt nur auf dieser Vernissage ist und so, sagt seine Frau zu ihm, hey, du hast doch hier keinen Bock drauf, lass uns mal ein schönes Ei, was schönes Essen gehen. Er sieht sich eher als den Mann hinter der Kamera, er möchte eigentlich gar nicht so sehr im Rampenlicht stehen. Geht dann halt mit seiner Frau essen, geht dann kurz auf Toilette, kommt zurück und in dem Moment ist sie weg. Und ab dem Moment gerät sein Leben komplett aus den Fugen, denn keiner kann sich mehr so an ihn erinnern. Alle tun so, als hätte es ihn nie gegeben. Ne, sein Konto ist, er hat keine Zugänge mehr in sein Atelier, sein Konto ist gesperrt. Also alles ist weg. Seine Frau behauptet, ihn nicht zu kennen, ruft die Polizei. Er denkt, dass sie dass sie von jemandem beeinflusst wird oder bedroht wird. Versucht sich dann so, sie scheinbar zu entführen, um sie zu befreien. Aber beim ersten Auftauchen der Polizei lässt sie ihn verhaften. Er wird dann in eine psychiatrische Anstalt gebracht und danach überschlagen sich, wie es so schön heißt, die Ereignisse. Ich habe jetzt angefangen, den Pilotfilm eigentlich zu rezitieren, aber eigentlich geht es in der Serie darum, dass die Existenz von Thomas Vail ausgelöscht wird, weil man die Negative dieses besagten Bildes Hidden Agenda haben möchte, die nur er hat. Und dahinter diese Organisation, die auch immer, wer auch immer sie ist, die im Hintergrund steht, die sorgt wirklich dafür, dass keiner in irgendeiner Form sich mehr an ihn zumindest sagt, dass er sich an ihn erinnert. Er ist so komplett ausgelöscht aus allen Realitäten, Datenbanken und Gehirnen quasi der Leute. Yeah. Zumindest tun sie so, dass es so wäre. Und versucht halt, die Wahrheit herauszufinden, sein Leben wiederherzustellen und halt diese Organisation aufzuhalten. Also eigentlich erstes und zweites. Und das versucht er insgesamt 25 Folgen einer ersten Staffel, die im Jahr in der Saison 95-96 damals auf UPN in den USA ausgestrahlt wurde, leider die Quotenansprüche nicht gerecht wurden, nach einer Staffel eingestellt wurde und somit leider mit einem offenen Cliffhanger endet und nie aufgelöst wurde, weil der Ideengeber der Serie, Lawrence Herzog, der ist leider 2008 verstorben, der hatte aber schon so zwischendurch mal so ein paar Ideen gedroppt, wie man das Ganze so beenden wollte, Reboot seines Gehirns und pipapo, aber so genau ist, also man wird nie erfahren, wie die Serie endet, was ich persönlich jetzt auch aus Sichtung des Pilotfilms wieder sehr, sehr schade finde. Ja.
Ja, tatsächlich, ich gar nicht so. Schon beim Pilot kam es mir so vor, als würde da einfach wieder zu viel aufgebaut. Also das fand ich gerade für Serien, die um den Dreh rum und auch so im Bugwasser von Akte X entstanden sind, war das meistens so. Also es waren ja eigentlich alles Serien, die ich glaube, nach maximal einer, vielleicht mal zwei Staffeln eingestellt worden sind. Ich glaube, das lief ein bisschen länger, aber jetzt gerade John Doe, Strange Luck, hier Nowhere Man, waren eigentlich alles Serien, die dann recht schnell wieder eingestellt worden sind. Und ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass Akte X ähnlich viel aufgebaut hat, aber ich glaube auch einfach durch die Sogwirkung von den Hauptdarstellern haben die Zeit bekommen. Und der Unterhaltungswert von den ganzen Monster of the Week-Folgen hat das Ganze eben auch ein bisschen aufgelockert. Und ich glaube, also das kann man natürlich nicht wissen, da wird es kluge Produzenten geben, die das besser einschätzen können oder auch nicht, aber dass das eben den Serien gefehlt hat. Ich fand den Piloten, was jetzt den Mystery-Aspekt anbelangt, vielleicht jetzt auch einfach über den garstigen Graben der Zeit, also weil es eben doch 96 war, nicht sonderlich spannend und ziemlich aufgesetzt. Und ich habe jetzt auch nachgeguckt, es gab ja einen ähnlichen Ansatz oder eine ähnliche Prämisse auch in The Game. Also es gibt schon mehr oder weniger Möglichkeiten, wie man das gut auflösen kann, aber ich hatte schon den Eindruck, dass da wird wahrscheinlich, auch wenn ich jetzt nur einen Pilot gesehen habe, muss ich ja zugeben, aber dass da wahrscheinlich Folge für Folge einfach zu viel aufgebaut wird. Und ich ziehe jetzt den direkten Vergleich, warum mich gerade bei solchen Serien dann das Finale gar nicht so interessiert, weil bei der Fall John Doe war es genauso. Das kennst du jetzt nicht, aber das ist eine grandiose Serie mit Dominic Purcell. Ah. Den kann man kennen von Prison Break.
Dracula.
Dracula, ja genau. Uwe Boll-Filme dreht er inzwischen auch. Also der hat es geschafft.
Dracula in Blade 3, Mann.
Ja, es ist großartig.
Ich frage mich immer noch, wer 2004 der schlimmere Dracula war. Er oder der aus Van Helsing. Und ich glaube, er war der schlimmere Dracula.
Ich würde auch schwer auf Dominic Purcell tippen. Ich glaube, das ist auch einhellig. Ist eigentlich kein guter Schauspieler, aber er hatte schon, finde ich, eigentlich eine gute Präsenz und finde ich auch eine gute Prämisse in der Fall John Doe. Und da war es genauso, dass das nach einer Staffel eingestellt worden ist. Der Cliffhanger war, die Serie habe ich jetzt eben komplett gesehen. Das Finale war tatsächlich spannend, aber trotzdem eine Wendung zu viel. Also man wird ja dann müde. Also das heißt, irgendwann hat man auch keine Lust mehr, weil man sich denkt, ein bisschen wie bei Lost, weil man sich denkt, gut, jetzt irgendwann wird es eben auch einfach absurd. Also das heißt, man muss sich wirklich irgendwas aus dem Ärmel schütteln, um nicht das andere Bild zu verwenden, um da irgendwie halbwegs eine runde Auflösung zu finden. Ja. Und bei John Doe war es dann auch so, dass am Schluss eben die Produzenten und auch die Autoren das Ende mehr oder weniger ein bisschen gespoilert und geteasert haben im Sinne von, wie sie sich's hätten vorstellen können. Und ich glaube, eine zweite Staffel hätte es da nicht gebraucht. Die Serie wäre sowieso live verendet. Ja? Mhm. Also ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Und so kommt mir tatsächlich Nowhere Man auch vor.
Ja, ich habe es auch darauf, ich meinte auch es so ein bisschen darauf, dass ich ein bisschen immer traurig bin, wenn Serien nicht eine Abschlussepisode bekommen, die dann sie so beenden.
Ich weiß, was du meinst.
Weil ich finde, dass die Serie mit 25 Folgen eine Menge Folgen hat für so eine Serie. Denn das ist für mich so der Hauptpunkt an Nowhere Man. Ich finde, das hätte als Miniserie viel besser funktioniert. Hätte man gesagt, wir machen eine 6 Folgen Miniserie und erklären diese gesamte Geschichte. Die große Frage ist ja, wie ist das überhaupt möglich? Die große Frage ist ja nicht, warum wird seine Identität ausgelöscht und keiner kann sich mehr an ihn erinnern oder sagt das oder er ist überall gelöscht und alle jagen ihn irgendwie so, sondern wie machen die das? Wie ist das möglich? Ja. Wie ist das möglich, dass alle deine, ne, dass er, gut, also, einige Sachen regeln sie, also erstaunlich unclever, das ist mir im Piloten auch aufgefallen, weil ich mir dann ich hatte das noch so im Kopf, dass im Pilotfilm das noch so ein bisschen so offen gehalten wird, ob da nun wirklich eine Verschwörung hintersteckt oder er einfach wirklich ein bisschen Psyche hat. Mhm. Ne? Und nein, wird es überhaupt nicht, weil man die Leichen seiner Freunde findet und so. Ja. Und auch seine Mutter, die mit der er so ein schlechtes Verhältnis hat und so, die dann und mit ihr irgendwie Jahre nicht mehr geredet hat, die aber dann irgendwie einen Schlaganfall bekommen hat und eigentlich gar nicht mehr sprechen kann, als er dann versucht, sie dazu zu kriegen, sich an ihn zu erinnern, und dann der Priester, der neue, der reingekommen ist, weil der Priester, der davor da war, kurzfristig gestorben ist und sowas. Vor 6 Wochen. Dann habe ich auch gedacht, okay, sie sind eigentlich, okay, sie lassen es doch nicht subtil. Sie sagen es ganz eindeutig, dass da irgendwas ist, was die Leute austauscht. Der, wer nicht mitspielt, wie sein Kumpel, der im Schrank gefunden wird, der wird einfach getötet. Halt. Somit sind sie da ein bisschen unclever, ehrlich gesagt.
Du sprichst genau das an, was mich tatsächlich auch ein bisschen frustriert hat. Ich war auch der Meinung, dass ich habe vorhin den Vergleich zu The Game gezogen. Das ist
zweieinhalb
Stunden Film. Ja, Michael Douglas, David Fincher. Mhm. Gut, das sind jetzt tatsächlich andere Voraussetzungen. Das ist ein großer Hollywood-Film, aber trotzdem, es wird tatsächlich im Wagen gehalten. Also sprich, das Spannende dabei ist ja irgendwo auch, inwiefern man den unzuverlässigen Erzähler hat. Ja. Und das habe ich mir tatsächlich, so hatte ich es auch noch ein bisschen in Erinnerung, dass das in der Psychiatrie alles noch viel nebulöser ist. Aber also es ist ja im Grunde genommen sogar aufgeklärt. Also es sind ja nicht mal Hinweise, die einen dazu bringen, anzunehmen, naja, nun gut, es wird jetzt immer unwahrscheinlicher, dass es tatsächlich an ihm liegt oder dass er eben Realitätsverlust hat, sondern allein die Tatsache, dass er die Negative dann findet, dann muss man dazu sagen, dass, du hast es in der Einleitung erwähnt, die Negative sind im Grunde genommen auf was die Verschwörung oder wir nennen sie einfach die, so wie es in der Serie auch gemacht wird, aus sind. Und es gibt eine Situation, in der er der Meinung ist, dass sein Therapeut oder der Leiter von der Anstalt, in der er da untergebracht ist, dass der bei einem Ausflug in sein Atelier vielleicht doch zu denen gehören könnte. Ja? Und obwohl er vorher noch angekündigt hatte, niemand kann wissen, wo er die Negative hat, und die wird er jetzt rausholen und damit beweisen, dass er nicht verrückt ist, tut er es dann eben nicht. Ja. Und ab da war es ja eigentlich klar. Also, dass er sie dann später, ich meine dann nicht allzu lang nach der Flucht aus der Psychiatrie, aus dann doch Schacht tatsächlich ziehen. Einfach findet. Genau.
Also wenn ich das
und der Leiter von der Anstalt dann im Grunde genommen ja auch gleich alles zugibt und seine Frau vorher im Auto ja im Grunde genommen auch, wenn auch unter Druck, klar. Ja. Naja, nun, das macht's dann doch sehr durchschaubar.
Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich, weil ich musste auch ein bisschen lachen, als er diese Negative aus dem Lüftungsschacht zog.
Die haben da irgendwie ausgerechnet.
Die haben da irgendwie alles umgebaut und alles woanders hingepackt, aber
ja, genau. Den Lüftungsschacht haben sie nicht geguckt.
Wir machen hier eine mega Verschwörung, an der rein technisch ja richtig viele Leute beteiligt sein müssen, mit denen wir ganz viele Leute unter Druck setzen müssen. Ja. Wir müssen Konten löschen, wir müssen
Daten löschen. Die Bank ist dabei.
Ja, genau. Oder einer von uns guckt nochmal hier in den Lüftungsschacht. Oh, hier sind sie. Weil es wird ja, kleiner Exkurs noch, weil du The Game erwähnt hast mit Michael Douglas. Ja. Und es ist ein ganz toller Film. Hast du dich auch, wenn du ihn guckst, jedes Mal gefragt, wie es wäre, wenn er einfach von der anderen Seite des Gebäudes gesprungen wäre? Jedes Mal.
Ja, oder einfach einen Meter weiter rechts.
Ja, jedes Mal, wenn ich das Game gucke, denke ich mir, wie wäre der Film wohl geendet, wenn er einfach von der anderen Seite des Gebäudes...
Tatsächlich, nein, das mache ich nicht. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt. Ich glaube, wenn man geprägt ist von vor allen Dingen Serien aus den 80ern,
Klar.
Dann darf man nicht zu viel Fragen stellen. Also es stimmt natürlich, das Pony und the Game ist sowieso sehr lückenhaft. Ja, also der wird sehr gelobt, weil die Atmosphäre stimmt, die Schauspieler sind großartig, die Geschichte ist im Grunde genommen toll, aber ja, wenn man anfängt Fragen zu stellen, dann bekommt man leider Antworten, die man nicht hören möchte.
Was ich geil fand, bei dieser ganzen Ausstellungsgeschichte hat er ja auch so ein Foto mit seiner Frau. Also wir haben noch seine Frau, Alison Vail, die wird so als zweite Hauptdarstellerin genannt, hat aber auch dann im Laufe der Serie immer weniger zu tun.
Nur 4 Folgen, das habe ich gelesen.
Ja, sie wird von Megan Gallagher gespielt, die in Millennium auch die Frau von Frank Black gespielt hat. Grüße an den Millennium-Podcast, Where's the Light an der Stelle. Und die muss ich
auch
sagen...
Auch von mir, unbekannterweise.
Ja, auf jeden Fall. Und in Megan Gallagher, die hat auch noch Umux bei Rom in der kleine grüne Männchen-Folge von Deep Space Nine gemacht. Na? Ich glaube, das heißt doch, wenn sie...
Das ist jetzt aber... Wow, jetzt bist du aber in Untiefen.
Wenn sie die Ohren rubbelt. Wie wenn sie die Ohren, du weißt, was ich meine, ne?
Nein, tatsächlich. Das
war Megan Gallagher, ja. Die in dieser kleinen grünen Männchenfolge, wo sie in Area 51 mit dem Ferengi-Raumschiff abgestürzt sind. Ja.
Da möchte ich ein Bild sehen.
Das ist tatsächlich Megan Gallagher gewesen. Und der andere Offizier, der da war, war der in Dark Skies den ersten Offizier von Frank Buck gespielt hat, der ihn am Ende verraten hat. Das waren die 90er. Ha? Auf jeden Fall fand ich Megan Gallagher toll und heiß irgendwie. Jetzt auch noch, das möchte ich nochmal kurz erwähnen. Was ich aber witzig fand, ist, dass die beiden in ihrer Ausstellung selber Teil ihrer Ausstellung sind, weil sie haben so ein Foto gemacht, wo dieses American Gothic Bild nachgestellt wird. Ne?
Ja.
Das ist total geil. Ich habe dann noch gesagt, das ist so ein bekanntes Motiv, dieses American Gothic Bild. Und das haben die mit den beiden Gesichtern quasi nachgestellt und dann später noch mit dem Fake-Ehemann, den sie behauptet zu haben. Das fand ich sehr, sehr cool halt. Ne?
Fand ich auch gut, war auch eine gute Szene in der Serie, weil es doch irgendwie hat kurz wieder diesen Mystery-Effekt aufflammen lassen, aber leider zu kurz.
Ja.
Aber ich sehe jetzt gerade das Bild, natürlich kenne ich, hätte ich nie wiedererkannt.
Ja, ich habe dann auch...
Jetzt weiß, klar, aber wow, ja,
ich glaube mir, ich habe in den 90ern in viele verliebt.
Beschränkt sich auf weibliche Nebendarstellerinnen.
Weiß nicht, die anderen sind alle so gesichtslos für mich, wie sie in der hier in dieser einen Sequenz hier auch im Pilotfilm, wo Thomas aufwacht und denkt, dass alles, was er erlebt hat, ist nur ein Traum und er wacht dann auf und dann liegt seine Frau neben ihm und sagt, hier Schatz, jetzt musst du mir aber eins verraten, wie hieß denn der Mann? Ne? Und dann dreht sich um und dann hat sie ja nur ein Gesicht, da würde jeder Wechselbäger sich drüber freuen, total glatt. Und da gucken so die
aus
Augen
aus. Aus seinem Papierkorb springen.
Genau. Ja.
Ja, und die Augen öffnet. Fand ich gruselig. Also das hat das muss man dazu sagen, finde ich, hin und wieder gibt es Momente, die ziehen einen schon auch in den Bann. Also ich habe es jetzt leider nicht auf dem großen Fernseher mit gutem Sound gehört. Ich glaube, dann hätte es noch besser funktioniert. Aber gerade die Szenen mit wo seine Mutter dann besucht, die einen Schlaganfall hatte, mit dieser Beatmungsmaschine, dieser Balk, der dann da hoch und runter geht, was ich unheimlich beklemmend fand. Also, vor allen Dingen, weil die ja dann ziemlich sicher aufgrund von der Verschwörung wahrscheinlich keinen Schlaganfall hatte, zumindest genau. Nicht natürlicher Art,
ja.
Fand ich doch sehr bedrückend, ja, muss ja. Ich sagen. Also die Momente gibt es, gerade mit dem Bild und auch die Stelle da, wo er seine Mutter besucht, sind ein bisschen hängen geblieben. Also ich muss auch dazu sagen, würde ich dich auch gleich fragen, aber ich werde es weiterschauen. Also ich werde garantiert, ich glaube jetzt die restlichen Folgen sind leichter zu finden als der Pilot. Aber ich werde das weitergucken, das ja, ganz bestimmt.
Also ich kann mich noch, ich kann ja noch, an später kommt eine Folge, ich glaube, das ist die 7. Folge, irgendwie mein virtueller Freund oder so ähnlich heißt es. So ähnlich, ich weiß es nicht, ich glaube, wo ich kann ja hier live meine Google, der ein virtueller Freund, ja Gott, ich bin so gut. An die konnte ich mich noch total erinnern, weil er da auf so einen Hacker trifft und der versucht ihm dann, sagt ihm, nee, es verschwindet niemand, ohne dass er nicht Spuren hinterlässt und er findet dann auch Beweise, dass es ihn mal gegeben hat und so und dann wird aber alles zerstört da und ich will jetzt nicht komplett spoilern, aber habe ich ein bisschen schon. Aber ja, auf jeden Fall nochmal zum Pilotfilm. So ein 90er-Jahres-Trope, bezogen auch durch Akte X, war ja der Raucher, ne? The Cigarette Smoking Man und so. Und das Rauchen ist ja auch eines der Ansätze in dieser Serie. Denn
weißt du das auswendig? Wer war der Darsteller?
Vom Cigarette Smoking Man?
Ja.
William P. Davis.
Auswendig aber.
William P. Davis ist der Darsteller vom Cigarette Smoking Man. Und hier...
Ich weiß nicht.
Doch. Ich habe ja noch einen Akte X-Podcast drauf, weißt du?
Ja nicht. Ach du, stimmt, habe ich auch schon reingeht. Der Lone Gunman. Natürlich.
Genau. Weißt du, da ist, glaub mir, so ganz so ist es ganz so. Da ist noch ein bisschen Expertise noch da. Auf jeden Fall fand ich das witzig. Die Bösen rauchen ja klassisch halt, ne? Aber auch er raucht am Anfang und sein ganzer Ärger geht los, als er auf die Toilette geht, um zu rauchen.
Stimmt.
Und dann wirft er die Kippe weg und sagt, was mache ich hier eigentlich? Und geht raus und dann ist sein Leben aus den Fugen geraten. Weißt du, also das glaube ich, ist schon eine bedeutende Metaszene gewesen halt, ne? Weil genau dem Moment, wo er einfach mal zum Rauchen rausgegangen ist, danach raucht er auch nicht mehr. Ne, das war das letzte Mal, dass er geraucht hat. Danach, alles, was ihm danach begegnet an Leuten, der Typ am Ende, der auf dieser Kreuzung ihn mit einbietet, ihn mitzunehmen, der sagt, ich hoffe, sie haben nichts dagegen, wenn ich mir noch eine Fluppe anmache, ne? Der Psychiater, ne? Die brauchen alle, ne? Die klassischen.
Mit Zigarre, so viel Zeit muss sein,
genau.
die mit dem Bleistift dann angestochen wird.
Mhm.
Mit dem gespitzten Bleistift.
Warum macht man das?
Also Zigarren schneidet man entweder ab, weil die sind gerollt. Also das heißt, das Papier hinten verschließt die Blätter, die innen getrocknet sind, die man quasi rauchen kann. Und entweder schneidet man es dann hinten ab, je nachdem, wie stark man es haben möchte, eben an einer dickeren Stelle oder an einer dünneren Stelle. Und man kann natürlich auch einfach ein Loch reinbohren. Er hat dann den gleichen Effekt.
Okay, also es ist nicht ausgedacht irgendwie das Ganze, okay.
Nein, überhaupt nicht. Ist auch, mir fällt im Moment nichts ein, aber ist ein sehr beliebter Tick, also was man nutzt, um eine Figur irgendwie ins richtige Licht zu rücken. Also wie präpariert er seine Zigarre zum Rauchen?
Ah, okay.
Das ist tatsächlich was, ich weiß, kleiner Schwank zu Christoph Waltz und seiner Landa-Figur. Weil da tatsächlich Tarantino auch überlegt hat, ob er nicht ähnlich wie Sherlock Holmes regelmäßig an seiner Pfeife nuckelt. Ja, also um nachzudenken, um ihn dadurch zu charakterisieren und auch dass er ein Detektiv ist, ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Und die haben sich dann wohl beide entschlossen, das nicht zu tun, sondern es nur in der Szene zu nutzen, wo er eben am Anfang diese Juden unterm Boden aufspüren möchte, in der Hütte in Frankreich.
Stimmt, ja.
Weil sie wollten, dass er einfach die größere Pfeife hat. Also sprich, gerade mit sowas, überhaupt mit Rauchen und mit solchen, ich nenne es jetzt Gimmicks, kann man oder konnte man, glaube ich, unheimlich viel erreichen, bevor natürlich das Ganze auch aus anderen Gründen ein bisschen mehr verschwunden ist von der Leinwand.
Ja, aber das ist da
also auch im Allgemeinen
sehr offensichtlich der Typ, ich glaube Mr. Petit oder so ähnlich, der diese Pfeife anmacht, ist okay für sie, wenn ich rauche, und diese Pfeife anmacht,
ja, genau.
Ist auch okay, wenn ich rauche und dann einfach diese dreimal so groß hat.
Ja,
ne?
Genau. Das ist, ist wie das Fernrohr von Jack Sparrow.
Genau. Ist, ja, genau. Genau, es ist wie das Fernrohr von Jack Sparrow. Was man sich ja auch überlegen muss, wenn Thomas Vale zurückkommt dann und alle, ne, seine Frau ist weg und da sitzt irgendwie so ein älteres Ehepaar, die sitzt seit 10 Jahren jetzt angeblich auf diesem Platz, auf dem, also nicht durchgängig, sondern dann immer wieder samstagabends irgendwie, wenn wo die da gesessen haben und der Typ, bei dem die immer essen gehen, der kann sich an ihn nicht mehr erinnern und der Türsteher schmeißt ihn raus und so. Das zeigt ja schon, wie krass das eigentlich, also eigentlich ist es ja auch in der Kürze der Zeit ja gar nicht möglich eigentlich mit denen. Du kannst ja nicht alle so kurzfristig erpressen. Und er rennt ja auch überall so lang. Die lassen ihn ja wirklich überall auch in der Serie langlaufen, dass sie alles so beeinflusst haben. Was ich habe dann, als die Serie lief, immer gefragt, gibt es irgendwelche Spuren, die von dir nicht gefunden werden kann? Ich meine, du bist ja nicht dein ganzes Leben unter Beobachtung, zumindest denken wir das bisher. Also es gibt immer irgendeinen Kumpel, irgendeine Begegnung, der dich irgendwann mal gesehen haben muss und so halt, ne? Oder sich noch an dich erinnern.
Den sie nicht gekriegt haben.
Weil darum geht es ja. Denn sie sagen ja ganz klar, dass es nicht darum geht, dass die Leute sich jetzt nicht an die erinnern können, weil sie irgendwie gebrainwashed werden, sondern weil sie quasi überredet werden, mitzumachen. Sie kriegen sie. Also, und sie machen das freiwillig, mehr oder weniger. Oder sie sind halt weg, halt, ne?
Und richtig.
Das musst du in diesem Umfeld, also allein diese Vorstellung, dass du zu machen.
Bester Freund, der natürlich Jimmy heißen muss.
Ja, klar, natürlich. Aber das finde ich total faszinierend. Und ich habe mich gefragt, wie sie den Hund gekriegt haben. Denn auch der Hund knurrt ihn an, als er da ist. Wie haben sie denn den
Hund
gekriegt?
Die Sache ist jetzt, du sprichst eigentlich genau das Richtige an, warum ich, sagen wir mal, nicht unbedingt traurig macht, dass die Serie jetzt nach einer Staffel eingestellt worden ist und dass ich auch glaube, dass eine Auflösung am Schluss wahrscheinlich unbefriedigend gewesen wäre. Ich finde in dem Pilot, es ist, wie vorhin schon gesagt, die Prämisse viel zu schnell aufgelöst. Also es ist einfach unrealistisch. Ich glaube nicht, dass die eine Auflösung gefunden hätten. Erstens mal, weil seine Frau, man muss ja immer überlegen, auch wenn jemand unter Druck gesetzt wird. Also seine Frau öffnet sich ihm ja dann doch, dass die sie dazu gezwungen haben und sie bedrohen, als er sich auf dem Rücksitz von ihrem Auto versteckt. Mhm. Wo man kurz den Eindruck hat, naja gut, aber sagt sie das jetzt nur unter Druck, beziehungsweise der geneigte Serienschauer, vor allen Dingen aus den 90ern, der ahnt, dass es dann doch nochmal eine Wendung gibt, die aber jetzt, finde ich, auch nicht wirklich konsequent durchgezogen worden ist. Also man wird so im Ungewissen gelassen, inwiefern jetzt sie tatsächlich unter Druck gesetzt wird oder inwiefern sie sich da nur rausreden wollte. Also vielleicht doch hypnotisiert ist. Mhm. Weil, und das ist genau, was mich dann gestört hat, in der Szene wird relativ klar und auch später nochmal, das ist dann eher wieder mysteriös angehaucht, aber trifft sich seine Frau in der Psychiatrie mit dem Leiter von der Psychiatrie, ja, oder seinem Therapeuten, Psychiater, wie auch immer, und lacht dann auch herzhaft. Er beobachtet das ein bisschen aus der Ferne, unbemerkt. Und jetzt muss man überlegen, sowohl seine Figur finde ich unglaubwürdig, weil er wandelt sich relativ schnell von einem Fotografen zu einem, der
MacGyver
Menschen umbringt. Also er hat ja schlichtweg ein paar verbrannt, hat sein Atelier in die Luft gejagt. Also er wird ja ziemlich badass relativ schnell. Und sie, wenn sie unter Druck gesetzt wäre, dann hätte sie ja alles, was auf der Gala beziehungsweise auf der Vernissage da von seinen Bildern, auch wo sie dann essen sind, das hätte ja alles gespielt sein müssen. Mhm. Und das halte ich einfach für unmöglich. Das ist vielleicht dann auflösbar mit, wenn man sich jetzt was zusammenreimen möchte, mit Hypnose oder ähnlichem, aber unbefriedigend. Also das wäre ja dann einfach das klassische, The Mechanic habe ich angeguckt und ich habe mir, weiß ich, ob du den kennst, mit Christian Bale.
Ja, wo er so abgemagert ist, ne?
Ja, genau, ganz berühmte Bilder davon, was er da mit seinem Körper angestellt hat. Ich habe mir wirklich nach der Hälfte vom Film gewünscht, bitte, bitte lass ihn nicht schizophren sein. Bitte nicht der Klassiker mit am Schluss wird einfach alles aufgelöst, wie auch das Fenster zum Hof heißt es, glaube ich. Das geheime Fenster mit Johnny Depp. Das sind einfach fade Auflösungen, ein bisschen wie Multiverse gerade. Und das hätte ich hier auch erwartet.
Ja, das ist das Risiko natürlich daran halt. Deshalb, das wäre mein zweiter Wunsch, wenn es das als Miniserie, weiß ich nicht, mit 6 Episoden, weil ich glaube, viel mehr gäbe das auch nicht her, gegeben hätte, dann eigentlich aber auch nur, wenn du eine vernünftige Auflösung hast. Manches ist besser, wenn man es nicht aufgelöst hat. Siehe der Brand bei Star Trek Discovery.
Wer sich noch. Habe ich nicht gesehen.
Gut, lass es. Aber jeder, der es gesehen hat, es war besser.
Ich weiß jetzt Bescheid.
Melmac ist explodiert. Belassen wir es dabei. Weißt du? Belassen wir es dabei. So ein bisschen. Und hier ist es natürlich auch so, dass ich unfreiwillig. Also, ich habe irgendwie damals immer gedacht, dass die Alison Vale irgendwie im großen Teil mit so dahinter steckt. Später, es wird ja wie gesagt nie aufgelöst halt, ne? Aber.
Achso, ja, gut, die Möglichkeit gäbe es, ja.
Genau, das würde ein bisschen dazu passen.
Ja, die gäbe
es
auch.
Aber es ist natürlich auch so, es hat so unfreiwillige
Comedy. Das ist ja seine Frau, nicht irgendeine Geliebte.
Genau. Ja, die hat halt einen langfristigen Plan. Aber der kann nicht so langfristig sein, weil es geht hier um dieses Bild von 94 und das spielt halt hier 95. Aber ich hatte so viele Momente, wo ich gesagt habe, es ist ja klar, also auch ihm muss ja klar sein, dass das alles irgendwie nicht normal ist. Ich meine, er wird von der Polizei verhaftet, weil seine Frau dann sagt, der Typ hat mich irgendwie belästigt und so halt. Ne? Und wird dann sofort in eine Psychiatrie eingesperrt und einen Psychiater ausgeliefert und da wochenlang gefangen gehalten. Kein Gerichtsprozess, keine Anhörung, sondern der wird gleich in eine Psychiatrie gepackt. Ich weiß nicht, ob das ein gängiges Vorgehen ist und so halt. Ne? Weil er hat ihr ja auch nichts getan. Also im Prinzip ist ja, sagt ja nur, der Mann hat mich belästigt und so halt. Nichts getan im Sinne von, ne? Also sie hat sie nicht bedroht oder so halt, ne? Und er landet dann gleich.
Er hat sich bei ihr auf dem Rücksitz versteckt. Auf dem
Rücksitz, aber das waren in den 90ern, ist das oft passiert.
War das noch okay?
Und ja, nee, eigentlich auch nicht. War auch nicht okay.
Ein Kind seiner Zeit.
Also, nee, aber das mit dem Psychiater und so und dieser Money-Shot, mit dem, dass er dann auf dem Stuhl sitzt und jeder von uns weiß, dass sich der
Psychiater. Wenn wir Elmar Thewissen jetzt zuschalten würden, bin ich nicht sicher, ob er nicht Ähnliches bestätigen würde aktuell in den USA.
Ja, ja, natürlich.
Aber du hast recht, natürlich.
Naja, und dann auch der Kumpel, den er da kennenlernt. Ne, Eddie, weißt du, der dann aber ein bisschen mehr zu wissen scheint und auch so der andere Insasse, der aber schon so ein bisschen Hintergrundwissen hat und sagt, du frag die und ihm immer sagt, frag den Leuten mal nach Dave Powers, frag die mal nach Dave Powers. Da wussten wir doch in dem Moment alle, dass er Dave Powers ist, oder? Und als das dann auf dieser Krankenakte stand, Dave Eddie Powers, war es so klar halt, ne? Also mich hat es nicht mehr überrascht, weil das war einfach eine Figur, die dazu da war, uns und ihm, also Vale und dem Publikum so ein bisschen Hintergrundfutter zu geben. Ja, die nehmen dir alles weg, du denkst, du hast etwas, aber du hast gar nichts. Du hast nur das, was sie dir geben und sie können dir aber auch alles jederzeit wieder nehmen und so halt, ne? Und es impliziert ja, dass mit dem genau dasselbe gemacht wurde, bis zu dieser Lobotomie oder so, was die da mit ihm dann gemacht haben, ne?
Auch ganz schlimm fand ich. Ich finde Lobotomien immer schlimm. Wirklich, also ich
weiß auch, klar.
Das erste Mal hatte ich die Begegnung, glaube ich, bei einem Johnny Depp-Film.
So hell.
Ne, richtig.
Oder? Glaube, ne?
Ja, sehr, ja, genau, den meinte ich. Wo man ja wirklich sieht, wie da in die Schläfen den Stein geschlagen wird. Und dann natürlich auch einer Flug über das Kuckucksnest. Tatsächlich dritte Szene, die mich gekriegt hat. Das muss man den Piloten wirklich lassen. Also es gibt die Szenen. Aber um ehrlich zu sein, mich hat die Figur überhaupt nicht interessiert. Also nein, mir war nicht klar, dass er das ist. Da warst du mir voraus.
War das so offensichtlich?
Aber ich habe mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe diesen Dave Paul als gar keinen Schlüssel gesehen für irgendwelche spannenden Auflösungen, die sich dadurch ergeben oder irgendwelche neuen Sichtweisen. Ich fand, also ich weiß, er ist der Commissioner aus Monk. Seinen Namen weiß ich aber nicht. Ist aber ein recht bekannter.
Ja, der hat aber später erst so ein bisschen Karriere gemacht. Da war es halt noch nicht. Nee, das ist einfach eine Figur, die eigentlich wirken soll wie jemand, der da undercover ist und wahrscheinlich sich so seine Freundschaft erschleichen soll, aber ihm dann doch ein bisschen hilft. Der gibt ihm aber nur so 2-3 Informationen, die aber auch nicht wirklich hilfreich sind, außer dass er noch paranoider wird. Was der Sache übrigens ein bisschen widerspricht, weil als in der Szene in dem Atelier, wo er dann den Leiter der Anstalt mitnimmt, um ihm zu beweisen, dass er die Wahrheit sagt, dass alles, dass irgendwie seine Identität ausgelöscht ist und pipapo, da hat er ja auch da, wo die Szene, wo er dann nach diesen Negativen geguckt hat und so halt, ne? Wo er gesagt hat, ich weiß hier noch, ich habe mein halbes Leben in diesem Atelier verbracht, diese Frau arbeitet hier gar nicht, denn wir haben hier gar keinen Publikumsverkehr und so. Was eine berechtigte Frage ist, wenn er keinen Publikumsverkehr hat, warum da eine Frau sitzt am Empfang.
Man kann keine Termine machen.
Weil wir sind nicht offen für Publikum. Und dann macht er immer die Schränke auf und sagt, hier zum Beispiel sind meine gefährlichen Substanzen.
Kaffee.
Aber ich musste so lachen, als er sagte, aber eine Sache können sie nicht bekommen haben. Meine Negative, denn die gehören nur mir und die habe ich an einem geheimen Ort versteckt. Und dann sagt er diesen schönen Satz, ja, es gibt ja auch einen gesunden Verfolgungswahn. Ja? Fand ich schön irgendwie an der Stelle.
Ja, halt, stimmt. Ne? Ja. Stimmt, ja. Das gab es auch noch. Wo er ja, mehr, das war ja genau die Szene, wo der dann diesen Anruf kriegt.
Genau.
Also jetzt gerade der ihn da begleitet. Diesen ominösen Anruf, wo es kurz durchschaut, beziehungsweise eine Ahnung hat. Also, ich muss sagen, ich weiß nicht, hast du jetzt schon mehr Folgen gesehen?
Nee,
du
jetzt auch nicht.
Schon noch eine Folge gekannt hast oder von damals noch Erinnerungen dran?
Ja, so ein bisschen, so ganz, ganz bruchstückhaft. Ganz bruchstückhaft nur.
Würdest du es jetzt nochmal weiterschauen?
Ich bin mir nicht sicher. Also vor allen Dingen, weil ich weiß, dass es ja offen endet. Also ich könnte mir nochmal vorstellen, dass ich mir Folge 7 nochmal ansehen würde, weil ich die wirklich cool fand damals und an die mich noch am meisten erinnern konnte. Ich muss auch sagen, ich finde Bruce Greenwood spielt das auch wirklich gut. Ich weiß noch, als ich das erste Mal so einen Trailer damals gesehen habe, dachte ich mir, oh, MacGyver hat wieder eine Serie und so. Und nee, sie sahen nur mit den, er hatte so die MacGyver-Endfriese so ein bisschen. In der Serie. Und in dem Trailer ist er immer mit so einem schwarzen Mantel durch ein Labyrinth gelaufen, den er aber in der Serie überhaupt nicht getragen hat.
Stimmt.
Ja, ja. Stimmt. Das hat mich damals, ich war da so kurzfristig, war das meine Mantelphase.
Das war cool, das war sehr cool.
Ja, ja. Ja. Das war meine Manteltragphase. Und da hatte er so einen schwarzen Mantel und ich war ja eh so ein Fan, auch so American Gothic, der Serie zu der Zeit und sowas halt, ne? Und da fand das total cool und war dann sehr enttäuscht, dass er nur in diesem Trailer, bei diesem Labyrinthlauf, diesen Mantel anhatte, aber sonst in der Serie halt überhaupt nicht, ne? Und das ist auch sowas, was ich auch so im Pilotfilm gemerkt habe. Es gab ja so, wie du sagst, es gibt auch so ein paar harte Momente halt, ne? Wie das, was sie mit der Mutter gemacht haben, das, was sie mit Eddie gemacht haben, aber dann auch wieder so Momente, die so unfreiwillig komisch waren. Weißt du, als er dann ja irgendwie versucht, dann zu fliehen und dann den Leiter der Anstalt als Geisel nimmt und dann hat er ihn ja auf so einen Stuhl gefesselt in seinem Atelier und sagt, hier, jetzt werfe ich hier Giftstoffe auf dich drauf und entzünde die dann und dann verbrennst du. Und dann gibt es auf einmal, während er anfängt zu reden, von draußen kommen so Schüsse und Leute brechen da durch die Wand und du denkst, das ist irgend so eine SWAT-Einheit. Nee, das sind die Pfleger.
Nein, das sind die Pfleger in ihrer Pflegerkluft. mit Maschinengewehren.
Wirklich, ich habe schallend gelacht vorhin, als ich das gesehen habe.
Ja, tatsächlich hatte ich da auch ein bisschen Zwerchfellkontraktion, weil sie ballern ja wirklich, also da geht total. Ja alles zu Bruch und der sitzt ja da quasi in diesem Drehstuhl gefesselt direkt vor dem Fenster, ist da unversehrt, bis einer reinkommt und ihn dann gezielt abschießt.
Aber krass, oder? Ja, und dann halt als die Pfleger. Ich hatte so harte Adam West.
Ja, und Batman, grausam, ja.
Ja, genau. Adam West, Batman-Vibes mit Kumpane Nummer 1, 2 und 3. Weißt du, so die. Was sind das? Die Kumpanen des Pinguins oder was? Weißt du? Also ich dachte mir, jetzt kommt irgendein Wort. Also ja, auch so arbeitstechnisch. Sind denn weiße Klamotten gut, wenn du irgendein Gebäude stürmen willst und so nachts? Ja, nachts, genau. Also ich habe wirklich, ich sag dir, ich habe da schallend gelacht. Dann wiederum haben sie ihn aber im nächsten Moment, erschießen sie ihn einfach so, weil er vielleicht 2, 3 Worte zu viel zu Thomas gesagt hat. Ne? Und und dann kommt das halt mit der Mutter und dann plötzlich begegnen ihm irgendwie eine Pflegerin, die er nicht kennt und ein neuer Priester und dann der Polizist. Das ist ja total absurd. Er besucht seine Mutter, mit der er kein gutes Verhältnis hat und eigentlich einen Kontakt mehr oder weniger eigentlich abgebrochen hat, aber sie könnte sich noch an ihn erinnern und so. Und dann hat sie halt einen Schlaganfall und plötzlich sind da überall neue Leute, die ihn dann halt auch bedrohen und hat er da ja auch seine Flucht. Sie scheint sich ja kurz an ihn zu erinnern, sagt ja den Namen Thomas, und sagt er dann, aber der ist gestorben und so halt, ne? Und das ist schon krass, ne?
Ja, wo der Pater sie dann unter Druck setzt, scheint sie ihn ja zu erkennen und das auch freiwillig zugeben zu wollen, tatsächlich bis zu dem Moment, wo der Pater dann kommt. Der Neue, ja, seit 6 Wochen.
Grüß Gott.
Hallo.
Ja, aber schon dafür, dass er nach 6 Wochen in der Gemeinde ist, einen totalen Überblick über alle seine Schäfchen hat und so. Also das Ganze, wenn man das heute sieht, wirkt es halt wirklich, diese Teile, wirklich wie die Blaupause aus dem Serienverschwörungskoffer. Ja. Weißt du?
Ja, also das genau
so. Muss man schon sagen. Genau so. Also kreativ, die Serie ist sich so zu emanzipieren von Akte X, denn das haben, wie du schon vorhin gesagt hast, das sind alles so individuelle Projekte, die zwar alle so einen Mystery-Touch haben, weißt du, da hat irgendeiner gesagt, hier, wir brauchen Rauchen, wir brauchen Männer, die im Dunkeln sitzen, irgendwie so eine ominöse Verschwörung, dass den Rest macht ihr schon und so halt, ne? Das ist so ein bisschen wahrscheinlich hier da die Vorgabe.
Ja, letztendlich genau so. Aber trotzdem muss ich schon sagen, dass dieser Identitätsverlust selber, weil ich habe auch nachgeguckt, also jetzt zum Beispiel, also es gibt ja noch Prisoner Number 6 war es, glaube ich, an was es schon ein bisschen angelehnt ist, was vielleicht auch als Vorlage ein bisschen mit hergehalten hat, aber mir ist gar nicht so viel eingefallen, was vorher war, weil The Game war nachher, dann gibt es noch, ich glaube, Identity heißt der Film mit Liam Neeson, der dann später nochmal kam. Ich glaube, jetzt diesen Ansatz gab es schon noch einige Male, aber jetzt vor der Serie wäre mir wenig so geläufig. Also von daher kreativ auf jeden Fall und eigentlich auch mit viel Potenzial.
Ja, es ist ein bisschen Kimble auf der Flucht.
Später auch die ja. Auch, ja, genau. Obwohl, ja gut, die Serie habe ich nicht gesehen. Im Film ist es ja weniger Mystery.
Ja.
Es ist ja tatsächlich einfach Thriller.
Ja, das ist auch nicht so, ja.
Aber es hätte schon mehr draus gemacht werden sollen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn der Twist oder beziehungsweise seine Erkenntnis darüber, dass er nicht verrückt ist, dass das später gekommen wäre. Hier auch 12 Monkeys, das kann man tatsächlich auch auf Wikipedia lesen, was super passt. 12 Monkeys ist ähnlich gelagert, auch weil Bruce Willis einfach, beziehungsweise auch am Schluss, man nicht genau sagen kann, ist er verrückt, ist er tatsächlich Zeitreisender. Und das wäre hier tatsächlich, glaube ich, auch besser gewesen, wenn man das länger durchgehalten hätte.
Ja.
Ich glaube, auch der Pilot hätte absolut mehr Lust auf die Serie gemacht, wenn das noch nicht so schnell aufgelöst worden wäre.
Das kann sein, ja.
Aber vielleicht auch heute, vielleicht ist es damals, hätte man da Zuschauer nicht so lange halten können. Ich weiß ja jetzt auch nicht, inwiefern die Verschwörung dann wirklich fortgesponnen wird, Folge für Folge, oder inwiefern es dann so Einzelepisoden gibt.
Das Problem ist, dass sie relativ auch plakativ sind. Es ist einfach klar dadurch, dass es um dieses Hidden Agenda-Bild geht, weil das ist ja verschwunden. Nachdem Thomas dann wieder ins Atelier zurückkommt mit dem Direx von der Anstalt, da ist ja das Bild weg. Also schließt er irgendwie daraus, dass das damit was zu tun hat, was auch eine steile These ist, ehrlich gesagt. Es könnte auch andere Gründe einfach haben. Aber später in der Serie, soweit kann ich mich noch erinnern, stellt sich raus, dass das Bild nicht echt ist. Dass das Bild irgendwie untergeschoben wurde, also aus digitalen Metadaten besteht. Also es ist ein gefaktes Bild. Es ist also kein echtes Ereignis, was er fotografiert hat, sondern es ist zusammenkopiert quasi, also mit Metadaten. Das sind Sachen, die, und das wirft natürlich die Frage auf, warum brauchen sie diese Originale davon? Und also hat es dieses Ereignis nicht gegeben und sie wollen verhindern, dass irgendjemand weiß, dass es dieses Ereignis, was er in seinem Fotoatelier ausstellt, nie stattgefunden hat oder halt beweisen, dass es stattgefunden hat und dafür diesen immensen Aufwand betreiben, die komplette Identität quasi zu löschen, jeden bedrohen.
Inklusive dem Hund.
Inklusive dem Hund, jeden einzelnen bedrohen, seine Kontodaten löschen. Überleg mal, wie das wird in der Serie auch mit da geht es ja auch schon so pre-Internet und so auch schon so los mit Datenbanken und all sowas, aber wie das heute so wäre, da müsste ja wirklich jede deiner digitalen Spuren von sozialen Netzwerken, von Bildern, auf denen du mal aufgetaucht bist, bei anderen Leuten, bei denen du mal warst, Videos, die, weiß ich nicht, da läufst du auf YouTube im Hintergrund mit George Lucas hinter einem Interviewer hinterher und so, hinter einem Typen oder irgendwie sowas. Das alles, das finde ich, dass die eigentlich spannende Frage ist ja nicht wieso, sondern wie.
Ja, wie?
Total. Also, du kannst ja nicht jeden bedrohen halt. Ne? Also, ja, du kannst schon jeden bedrohen, aber der Aufwand. Was ist denn, wenn ich sage, ich gehe jetzt links statt rechts rum? Dann müssen die ihr könnt in den nächsten 100 Meter jemand sein, den wir noch nicht bedroht haben, dass sie ihn nicht kennen oder so.
Ja, weißt du? Dazu ist ja nicht jeder so ein guter Schauspieler. Also, das heißt, es sind ja Bekannte von ihm. Das kann ja jetzt nicht sein, dass er die alle erst seit einem Jahr kennt. Von daher, dass normale Menschen aus seinem Umfeld in der Lage dazu sind, ihm sowas vorzugaukeln, also so zu tun, ihn nicht zu kennen, Das halte ich tatsächlich einfach für komplett abwegig. Wenn es nicht mit Drogen oder Hypnose oder ähnlichem
zu tun hat. Super, also alle nach der Reihe hypnotisiert. Ja, aber dafür sind sie auch clever. An einigen Stellen sind sie sehr clever gewesen, so in Nebensachen auch. Wenn sie dann, wenn er zum Beispiel versucht, Geld vom Geldautomaten zu abzuziehen, wird sofort die Karte eingezogen. Also die wird nicht irgendwie nichts drauf oder so und kommt wieder raus, sondern sie wird sofort eingezogen, dass er auch nicht mal mehr die Karte hat und so halt, ne? Ja. Ja, also, und dann existieren halt seine Nummern nicht, die Schlösser sind überall ausgetauscht. Und dann ist er ja im Prinzip in der Serie danach einfach der Umherziehende, der immer mal so Gelegenheitsjobs macht und halt nur diese Negative hat. Er macht ja auch so eine, ich glaube, eine Sicherung. Er schickt ja irgendwie die Negative.
Er schickt sich selber an verschiedene Schließfächer, ja.
Ja, aber die ja auf seinen Namen laufen. Wo ich mich gefragt habe.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Warum? Da habe ich mir auch
warum, Tom?
Vielleicht ist die, genau. Da habe ich mir gedacht, vielleicht ist denn die Geschichte mit dem, dass sie mich so gelöscht haben, so sehr, dass sie mich da auch nicht finden, weil ich wirklich sofort weg bin. Das fand ich ein bisschen
komisch. Er denkt um die Ecke. Ja.
Ja, also ja, ich musste auch machen. Ein bisschen lachen, als er all diese Briefe an sich selbst adressierte.
Unterstreicht.
Und unterstreicht und dann in einen Briefkasten wirft, dachte ich mir, eigentlich bräuchten sie nur einen Briefkasten. Sie bräuchten nur einen Briefkasten. Weißt du, und dann wäre dieser Riesenaufwand nicht. Also ehrlich gesagt könnte man da ja, er wirkt ja auch wie jemand, der alles dafür tut, sein Leben wiederzukriegen. Wahrscheinlich hätte so eine klassische Bedrohung, gib uns die Negative, wahrscheinlich viel einfacher funktioniert. Sonst werden wir deinen Hund entführen oder irgendwie sowas.
Ja, nun, aber das hätte uns 25 Folgen genommen.
Ja.
Aber es stimmt. Ich glaube auch, also gut, wir wissen ja jetzt nicht genau, wie es aufgelöst wird. Ich meine, vielleicht brauchen sie ihn ja aus irgendwelchen Gründen, um irgendwas zu entschlüsseln oder ähnliches. Es kann ja eigentlich nicht nur um die Negative gehen.
Ja, ja.
Oder meinst du schon? Also ich schätze jetzt mal, die Idee wird schon gewesen sein. Oder vielleicht kann man dahin springen. Ich weiß nicht, inwiefern du da spoilern magst. Nee. Aber was waren denn so Ansätze, die verraten worden sind?
Ich glaube halt US-Militär und Putsch. Ich glaube, also das ist jetzt so ein bisschen ganz, ganz, ganz wackeliges Wissen. Aber ich glaube, es hatte was mit einem Putsch in Südamerika und mit einer geheimen Mission zu tun und so. Und diese Hinrichtung ist gar nicht durchgeführt worden, war aber wichtig, dass sie durchgeführt wird, irgendwie sowas. Also,
ja, verstehe.
Aber dann, das macht, es war aber, wie gesagt, es hat ja komplett offen geendet halt und so. Ich habe mich auch gefragt, die Szene, auch die letzte Szene, wo er an dieser Kreuzung auf einmal, er fährt ja mit dem Auto von der Mutter dann weg und dann, wie das ist, wenn man mit dem Auto fährt, irgendwann fängt halt der Motor an zu überhitzen und man muss rechts ranfahren. Klassisch halt.
Vor allem, ne? Wenn es angeschossen ist.
Ja. Genau. Und dann steht er ja in dieser Wüste an dieser Kreuzung und sitzt dann da und dann kommt ja ein Autofahrer vorbei, der erste irgendwie seit 8 Jahren, ne, und sagt, wollen Sie mitfahren? Und er sagt, ja klar. Und dann macht er sich, ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich rauche, und hat auch noch so einen fancy Hund dabei und so. Ne, und der sagt dann, aber nee, ich glaube, Sie wollen doch gar nicht mitfahren. Na gut, aber dann müssen Sie eine ganze Weile warten, weil hier kommt nur alle Jubeljahre jemand vorbei und fährt weiter. Also er sieht ja, dass er anfängt zu rauchen, denkt er. Und er, okay, der ist jetzt auch Teil der Verschwörung. Was natürlich, ehrlich gesagt, ne, in einer Welt, wo Marlboro Man existierte, ne? Ein bisschen, wenn du denkst, dass jeder, der raucht, auch der Böse ist. Aber er steigt da nicht ein, bleibt dann an dieser Kreuzung sitzen und das ist der Abspann des Pilotfilms im Prinzip. Und das wäre geil, wenn 3 Tage später fand man ihn da verdurstet. Ende der Geschichte. Negative war noch, Quittung für die Schließfächer hatte er in der Tasche, ne, wo die Negative hingegangen sind und so halt. Ne?
Ja, vor allem ein Rennradfahrer mit grünem Helm fand ihn, weil da fährt ja einer vorbei.
Ja.
Habe ich das gesehen?
Ja.
Oder hast du es auch gesehen?
Ja, hab ich
da bin
auch
ich
gesehen.
Jetzt froh. Dass der vorbeifährt in so einer gottverlassenen Gegend, fand ich dann doch seltsam.
Das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. Und dann habe ich mich noch gefragt, ob das irgendwie beim Set durchgerutscht ist.
Ja, das dachte ich mir dann auch, dass einer Kaffee holen gegangen ist.
Es soll ja simulieren, dass er alleine an einer Kreuzung steht, am Wendepunkt quasi, ne? Und sich jetzt so und so entscheiden kann halt.
Einer Gottverlassenen.
Und dann ist dieser diesen Rennfahrer mit dem Helm. Und dann dachte ich so, Alter!
Das ganz so ein Tour de France-Helm, das war ja so ein Lance Armstrong-Helm und in Signalgrün.
Total offensichtlich, die Kamera war ja ein paar hundert Meter weg und ich habe noch gedacht, ey, guck mal, wer fährt denn da unten lang und so. Nee, das fand ich auch cool. Aber wie gesagt, das ist dann halt dieser Endshot und ab jetzt ist er halt so der Lonely Wolf, der dann halt, was heißt mehr Lonely als Wolf und so halt, ne, aber der dann halt durch die Lande streift und so halt, ne. Und wie gesagt, es ärgert mich so ein bisschen, dass die 25 Folgen hatten, was ich wirklich viel finde, weil zu der Zeit sind Serien ja sehr schnell abgesetzt worden. Ne, 12 Folgen, 11 und das, oder 13 Folgen, so diese üblichen Längen, die es damals gegeben hat, und hatten dann noch so Einzelgeschichten. Hier wird uns so eine zusammenhängende Geschichte erzählt, die man doch irgendwie hätte auch beenden können. Ich weiß, vielleicht kam die Nachricht der Absetzung erst, nachdem die Staffel abgedreht wurde, und man musste ja für Staffel 2 dann noch was in der Hinterhand haben. Trotzdem ist es ärgerlich bei einer Serie, die 25 Folgen hat, dass man dann auch siehe UPN, shame on you, dass man dann nicht irgendwie eine Woche vorher Bescheid sagt und sagt, hey, hier schreibt mal die letzte Folge mit einem Ende, irgendwie eine Auflösung, sagt, ich meine, das hättest du auflösen können, irgendwas hättest du dir, vielleicht wäre es nicht geil aufgelöst gewesen, aber bei einer abgesetzten Serie nach Staffel 1 ist das retrospektiv ja auch egal, denn seien wir mal ehrlich, die Serie ist irgendwie ja auch weg. Dann gab es nochmal so eine Ausstrahlung bei uns auch im Fernsehen mal vor 20 Jahren. Auf DVD ist die Serie nur in den USA mal rausgekommen, in Europa nicht.
Bei Kanada.
Ja, und bei uns, die wird auch nie wieder, da wird auch nie bei uns ein Release rauskommen von der Serie halt, ne?
Nein, das ist nicht abzusehen. Es gab wohl, ja tatsächlich, ich glaube auf Super.rtl gab es irgendwann Wiederholungen davon. Mhm. Ich meine auch, da war der Screener her, den man da jetzt noch auftreiben konnte.
Ja, von so 2004.
Wo steht Senderzeichen? Habe ich gar keins gesehen oder habe ich nur nicht drauf geachtet?
Nee. Mhm.
War, glaube ich, mit Tonspur einfach. Na ja, nun, aber ich weiß, dass vor allen Dingen Bruce Greenwood scheint ja in Kanada recht berühmt und beliebt zu sein. Also da gab es wohl auch einen Rerun, gerade mal geguckt, irgendwann im Anfang der 2000er und eben auch ein Release als DVD. Aber ja, tatsächlich, ich glaube bei uns überhaupt im europäischen Raum gehe ich schwer davon aus, dass die Serie einfach komplett vergessen ist.
Absolut. Trotz,
tatsächlich... ich muss auch sagen, ja, Bruce Greenwood kennt man. Ich kenne ihn tatsächlich nur als John F. Kennedy in 13 Days
und der
logischerweise
ist geil,
als Pike. Aber der Film ist so gut.
Ja.
Und über den wird so wenig gesprochen und ist ja eigentlich ja wieder brandaktuell und da ist er wirklich großartig.
Also 13 Days aus dem Jahr 2000 spielt da John F. Kennedy bei der hier Schweinebucht-Invasion und hier dem ganzen. Mit dem Kuba-Blockade.
Bei der Blockade, genau.
Ein ganz, ganz toller Film. Ich liebe wirklich 13 Days. Ist wirklich ein toller Film. Gucke ich alle Jubeljahre. Also was heißt, noch einmal im Jahr gucke ich den. Und Bruce Greenwood ist fantastisch als John F. Kennedy.
Das ist so. Also ich auch. Letztendlich ist ja die Figur von Kevin Costner. Also es muss man eigentlich sagen, so ein bisschen ein Comeback-Film von Kevin Costner gewesen. Also gerade nach dem Postman-Fiasko.
Ja.
Waterworld war ja auch problematisch. Tatsächlich, ich finde, Kevin Costner komplett an die Wand gespielt. Da ist er sehr gut drin und der ganze Film hat eine Spannung und irgendwo auch so eine
hat so einen Thrill
halt. Ich mag Polit-Thriller.
Ich auch.
Polit-Thriller, die tatsächlich auch diesen Polit-Zirkus irgendwie und auch Diplomatie und sowas irgendwie auch ein bisschen mit aufgreifen und darstellen und das Glaubhaften. Das halte ich für so schwierig, weil irgendwie wirkt das Weiße Haus, wenn es in Hollywood-Filmen auftaucht, immer irgendwie skurril und ein bisschen geschönt.
Ja.
Und da hat man sich irgendwie schon in die Zeit versetzt gefühlt. Also wirklich großartiger Film. Und ich habe dann auch gelesen, dass er spielt wohl öfter Präsidenten.
Ja,
ist wohl auch bekannt,
das ist sein Ding.
Dass er das wohl zwei, drei Mal auch davor gemacht hat. Aber jetzt, wie gesagt, neben Pike ansonsten nicht wirklich geläufig. Also er ist hier jetzt nicht ein großer Star, von daher lag es vielleicht auch daran, dass aus irgendwelchen Gründen die Serie sich da auch vielleicht ein bisschen, weil der Showrunner gestorben ist, beziehungsweise der Schöpfer und der Hauptdarsteller jetzt auch nicht unbedingt nochmal eine Karriere hingelegt hätte, die da gerechtfertigt hätte, dass das nochmal ausgegraben wird.
Ja, es ist wahrscheinlich auch mal schwierig bei so abgesetzten Serien nach so einer Staffel. Gerade heutzutage findest du die, werden die auch häufig in Streamern nicht dargestellt, weil die sind noch in SD und dann 4:3 und so. Und ja, da haben die wenig Chancen und ich glaube, deshalb werden wir von Nowhere Man auch nie wieder groß was sehen halt. Nichtsdestotrotz ist das wirklich so eine kleine Perle, weil sie wirklich auch einen anderen Ansatz macht und eine interessante Frage aufwirft. Da sind ja viele Sachen, über die man sich da Gedanken machen kann. Wie gläsern ist man eigentlich? Ne? Was passiert denn so, wenn du deinen kompletten Identitätsverlust hast? Es geht um Überwachung, Kontrolle, Paranoia, Misstrauen, Geheimdienste, Verschwörungen und Wahrheit versus Manipulation. Jetzt habe ich ein paar zentrale Themen gerade mal vorgelesen. Aber das ist es auch alles. Das sind also eine Mischung aus Urängsten und Themen. Hier, Wahrheit versus Manipulation. Heutzutage, weißt du, ich gucke mir bei so vielen Videos mittlerweile, denke ich mir, ob das echt ist. Könnte echt sein, könnte aber auch KI sein und so halt. Ne? Also eigentlich würde es auch sehr gut in die heutige Welt passen.
Ne? Absolut. Ja, und auch wie schnell wenden sich Menschen ab?
Ja.
Was kann dazu führen, dass sich tatsächlich deine Nächsten und Liebsten von dir abwenden?
Ja.
Das hast du ja so ein bisschen in den Vordergrund geschoben. Das finde ich tatsächlich auch eine wirklich spannende Frage, die aufgeworfen wird. Und dann halt, dadurch, dass ja alle immer relativ schnell, oder jetzt zumindest der Leiter von der Psychiatrie und seine Frau, die kommen ja doch recht schnell in die Situation, dass sie zugeben, ja, dass sie in irgendeiner Form bedroht oder
überraschend schnell
jetzt wieder der Leiter von der Psychiatrie Teil von der Verschwörung ist. Und das nimmt dem so ein bisschen genau die spannende Frage, ja, weil es ja zu befürchten ist, dass das dann letztendlich auch die Auflösung war. Ja. Aber ich finde auch den Ansatz könnte mir durchaus, es gibt ja einige Serien, von MacGyver bis Magnum PI legt mir ja doch so einiges wieder auf, und ich frage mich auch manchmal ein bisschen, weil irgendwie Hollywood und den Studios müsste ja langsam auch irgendwie bekannt gemacht worden sein, dass es ein bisschen an Kreativität mangelt. Also sprich, dass irgendwie originäre Konzepte doch was wären, wonach das Publikum auch ein bisschen lächzt. Und warum da nicht solche, das muss ja dann keine super teuer produzierte Serie sein, die 300 Millionen kostet, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, sowas kann man auf einer zwischenmenschlichen Basis vielleicht sogar tatsächlich eher so, zumindest jetzt diesen Faktor, wann wendet sich einer von einem ab, der einem sogar nahe steht, dass man das in Form von Kammerspiel oder ähnlichem tatsächlich auch gut darstellen könnte.
Ja.
Dass das gar nicht passiert, sondern dass man wirklich lieber irgendwelche 80er-Serien und dann halt Procedurals, also wo es eigentlich wirklich nur um ein bisschen die Strahlkraft eben von den damaligen Darstellern und dem Zahn der Zeit geht, wo das eben gut angekommen ist, also die Nostalgiewelle.
Nostalgie kickt
das aber. Das finde ich halt schon schade.
Ja, ich auch, aber.
Ja, aber total, weil es auch übertrieben wird. Wer will Magnum in einer Neuauflage sehen? Also ich nicht, ja, andere vielleicht schon, aber ich weiß nicht, ob das erfolgreich war. Ich glaube, auch MacGyver war nicht erfolgreich.
Naja, gut, MacGyver lief auch 5-6 Jahre. Also es geht letztendlich ja
darum. Die neue meine ich.
Meine ich ja, die neue lief ja auch, glaube ich, so lange.
Echt?
Die lief ein paar Jahre. Also es ist natürlich immer eine Sache des Geldes, und ich kann schon verstehen, warum man sagt, so eine Serie, die mal abgesetzt wurde, ist vielleicht nicht die beste Vorlage dafür, nochmal neu rauszubringen, weil die hat ja schon quasi einmal versagt halt. Ne? Natürlich, wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn man das als eine Miniserie konzeptionieren würde, mit 6 oder 8 Folgen von mir aus, mit einer abgeschlossenen Handlung, wo man eine vernünftige, coole Auflösung, und die könnte man sich ausdenken für die Sache, schaffen würde, dann wäre das, hätte das deutlich besser funktioniert, was es aber zu der Zeit auch faktisch aber auch im Serienmarkt nicht gegeben hat, solche Miniserien und so halt. Ne? Man wollte da sehr, sehr viel. Und das Mysteriöse ist ja nicht wirklich, ist ja diese Organisation im Hintergrund. Über die erfahren wir in der Serie aber wirklich fast gar nichts. Da sind sie schön mysteriös geblieben. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, das Große ist halt die Frage, wie das möglich ist. Und das würde, wie gesagt, auch heute noch sehr gut funktionieren. Weil heute, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich denke immer manchmal so, ach, ich bin ja noch hier mit meinem recht flippig für mein Alter und so ein bisschen technikaffin und alles, aber auch ich komme mittlerweile an meine Grenzen, wo ich sage, ich meine, ich falle auch schon mal auf ein KI-Video rein und so halt, ne? Und das wird immer mehr werden halt und so, ne? Und das ist eigentlich immer so ein brandheißes Eisen. Und was ist ein gesundes Misstrauen? Wo wird sie zu Paranoia halt? Ne? Was für unter Überwachungsmöglichkeiten gibt es allein dadurch, dass wir alle freiwilligen Sender bei uns tragen? Das war ja zu der Zeit noch nicht. Ne?
Das stimmt, aber wenn ich so drüber nachdenke, es wäre jetzt vielleicht auch nicht ganz fair zu sagen, dass die Prämisse tatsächlich diese Serie exklusiv hat. Nee, also man muss ja schon sagen, jetzt auch wenn man ein bisschen überlegt, mir ist jetzt zum Beispiel das Netz noch eingefallen mit Sandra Bullock. Mir ist noch, ich glaube, Staatsfeind Nummer 1 hieß der mit Gene Hackman und Will Smith. Ja. Dann gab es noch Eagle Eye jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit. Es gibt schon einige Filme, die zumindest in die Richtung gehen. Also mit dem Identitätsverlust, beziehungsweise mit dem, was passiert, wenn jemand eine Identität auslöschen möchte. Mhm. Aber wo du vollkommen recht hast, ist im Rahmen von einer Serie und vielleicht von einer Miniserie, wo man einfach doch mehr in die Tiefe gehen kann, fände ich auch, hätte es eigentlich noch eine Chance verdient. Zumindest der Ansatz. Das muss ja dann nicht Nowhere Man heißen. Kann ja dann Nobody heißen. Oder? Es gibt Ansätze. Somewhere Nobody Buddy. Schlägt zurück oder ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Yeah.
Somewhere Buddy. Der deutsche Titel war
Somewhere Buddy.
Somewhere Buddy. Ja, genau. Der super ist auch der deutsche Titel Nowhere Man. Ohne Identität. Es ging nicht ohne zweiten Titel.
Ausrufezeichen. Ganz
ohne
wichtig,
Identität. Ja. Stimmt, du hast recht. Ohne Identität, Ausrufezeichen, das macht ja noch viel.
Ja, alles, was alles, jeder Titel, der ein Ausrufezeichen hat, brennt sich mir tatsächlich in die Iris. Das vergesse ich nicht.
Aber
ich vergebe auch nicht, weil das ist ja.
Aber was
hat das je gecatcht?
Was man auf jeden Fall sagen kann, das Production Value ist ordentlich hoch. Ich finde, das ist sehr zeitgemäß und man hat auch Mark Snow, hat auch sogar die Musik komponiert, also der Musik von Akte X gemacht hat und so. Also da hat man schon aus den Vollen geschöpft bei UPN halt, ne? Ja, die haben Sender zu verkaufen gehabt damals, ne?
Hast du da Hintergründe? Du betonst UPN immer so, mir sagt es gar nichts.
Nee, UPN war, das ist das Star Trek Voyager-Ding damals gewesen. Das war doch, weil UPN ist doch, ich meine, es, warte mal, ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht, aber UPN ist damals, genau, ist 95, ja genau, das UPN ist im Januar 95 erst gestartet und war so ein Joint Venture von Paramount und United Television Group und das war damals, Voyager war damals so das Aushängeschild und die haben sehr viel Geld in Serien reingeschoben, um halt den Sender damit zu verkaufen, also um denen damit einen guten Marktstart zu geben und haben deshalb größere Budgets genehmigt und auch mal durchaus mal so ein bisschen was Experimentierfreudiges, aber Voyager ist halt auch wie Voyager ist, unter anderem, weil die halt die Last zu tragen hatten, nicht nur vom Delta-Quadrat nach Hause zu kommen, sondern auch um so einem neuen Sender einen Start zu geben halt, ne? Und da musste man schön
Mainstream sein. Halt, ne? Ich weiß noch, wo Voyager in Deutschland anlief, der Pilot, das war Club Sat.1 war es, ist groß angekündigt worden. Damals haben das Sender noch gemacht, die haben einem richtig Lust gemacht auf neue Serien. Und habe ich natürlich geguckt und fand es auch nicht schlecht, habe auch immer mal wieder eine Folge gesehen, jetzt gerade wenn man halt mal durchgeschaltet hat und so im Nachmittagsprogramm dann später kam. Aber gekriegt hat es mich nie. Ich weiß nicht, ich so über die ein oder andere Folge konnte ich durchhören, du findest gar nicht so schlecht. Aber ich würde jetzt gerade, auch weil ich eben auch, du hattest mal, weiß ich jetzt nicht mehr, aber du hattest auch mal eine Podcast-Folge, wo da ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen hat, welches so eure Lieblings-Star Trek-Serien sind. Weiß jetzt nicht mehr mit wem. Und bei mir ist es, und du hast glaube ich auch so gesagt, bei mir ist es ganz klar Next Generation, weil gut, damit bin ich halt wirklich groß geworden. Ja, ich muss noch auf dem ZDF kam, mit hier Worf nachgespielt, wie er da in diesem so geilen Design von diesen Panels saß, ja, auch die Steuermänner und so, das war alles so geil durchdesignt, halte ich für einzigartig, ja, auch damals, und auch wenn man es heute noch anguckt, wunderbares Set.
Ja, auf jeden Fall. Wie die Brücke der Enterprise D ist immer noch das Wohnzimmer gefühlt für mich. Also da immer wie auf dem Wohnzimmer. Aber beim Start damals von Star Trek Voyager nur, kann ich mich noch erinnern, dass Sat.1 dann so Werbespots damals geschaltet hat, weil die das auch bei uns sehr groß beworben haben, weil sollte halt jetzt die neue Hitserie sein.
Sehr groß, hat jeder mitgekriegt.
Ja, ja, und da gab es noch so Star Trek Hotlines. Also, und dann haben sie gefilmt in so einem Büro, wo so ein Typ saß und da wurde die Star Trek Hotline für Fans geschaltet. Und da war da so ein Typ, der hat da so vor so einem Telefon gesessen und der hat dann einen Anruf gekriegt und dann hat er gesagt, ja, sie kann landen. Ja, Ja, Ihnen auch einen schönen Abend. Und dann frage ich mich, ich habe mich immer gefragt, wenn das echt war und jetzt nicht gestellt, da hat also jemand bei der Star Trek Hotline angerufen und gefragt, ist es wahr, dass die Voyager auch landen kann? Und das wurde
so, das waren dann die Frequently Asked Questions, die
genau.
Dann nicht beantwortet sind, sobald man da, angerufen hat.
Das hat sich in mein Hirn eingebrannt, dieser Werbespot. Fand ich so super, wie dieser Typ da sitzt. Ja, 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 sie kann landen. Ja, nee, Ihnen auch einen schönen Tag. Und so, das ist,
also hätte ich das gewusst, weil es gibt eine Folge, die ich Voyager tatsächlich auch ein bisschen übel nehme, wo die Voyager auf einem Planeten landet. Und sie ist einfach zu klein.
Ja, ja,
also
ja.
Das heißt, das Verhältnis nicht. Stimmt überhaupt nicht.
Ja, ja.
Und also gerade bei Star Trek hätte ich gesagt, komm, das müsst ihr hinkriegen.
Ja, genau. Ja, aber also das war halt einfach nur, warum ich UPN erwähnt habe, ist halt, wie gesagt, die waren
ja, ja.
Damals so das Neue, so wie das 2017 auch mit CBS All Access, mit Star Trek Discovery war, die waren dann dafür da, quasi den Sender zu verkaufen und hatten deshalb ein hohes Augenmerk, lag halt auf diesen Produktionen und da ist man halt auch in jede Welle mitgegangen. Deshalb war Mystery natürlich auch so ein lohnendes Ding halt auch, weil es halt gerade so in war. Und deshalb sind da Serien genehmigt worden, die wahrscheinlich vielleicht es sonst ein bisschen schwieriger gehabt haben. Und wie gesagt, das große Ding für mich ist, dass ich bei Nowhere Man die Ausgangslage viel interessanter finde, als ich es jetzt bei vielen anderen. Es gab so Akte X-Klone und dann Serien, die auch andere Sachen erzählt haben. Aber diese hat mich ein bisschen gecasht, so von der Idee dahinter. Und
aufmachen.
Ne, ein Mann und sein Auto gegen das Böse, ne? So ja. Ist es ja nicht, aber...
Nein, aber ein Mann und seine Frisur.
Seine Frisur, ja, ich habe wirklich damals
die gedacht, sitzt.
Damals gedacht, das wäre Richard Dean Anderson, sag ich dir am Anfang. Ne? Er hat einfach diese Frise dafür.
Also Bruce Greenwood hatte ich jetzt, also John F. Kennedy hatte ich tatsächlich auch nicht mehr im Hinterkopf. Ich dachte, aus wäre ein anderer Schauspieler gewesen, aber einen, den man irgendwie kennt.
Aber also, er macht das gut.
Schwierig.
Er macht es gut, ja. Wir werden nie erfahren, wie sie den Hund gekriegt haben.
Nein, ich glaube, das lösen sie nicht mehr auf. Aber eins noch, da schließt sich ein bisschen der Kreis, weil jetzt habe ich da gerade mal geguckt bei UPN und dann auch gesehen, dass ein ähnliches Joint Venture war wohl The WB. Und es gab tatsächlich noch eine, wenn wir es vorhin ja noch kurz angesprochen hatten, noch eine Serie mit Richard Grieco, die hieß Marker.
Okay.
Ist aber auch und war wohl mit Handlungsort Hawaii und Gates McFadden hat noch mitgespielt.
Ach, okay.
Also gar nicht so schlecht besetzt. Gab wohl auch ein paar Folgen, aber habe ich nie davon gehört.
Nee, das
13
sagt mir,
Folgen gab es.
Das sagt mir.
95.
Das sagt mir auch nichts. Ich weiß nur, dass.
Also Richard Grieco deswegen bei Booker.
Ja, ich weiß. Ja. Ja.
Und war eine Stephen J. Cannell-Serie, also. Mark Spiro-Soundtrack. Ja nun, nehmen wir UPN sogar noch.
Ja, ja. Ja, die haben, wie gesagt, damals dann halt zu dem Start von diesen Sendern halt immer einiges reingesteckt. Da sind dann Sachen genehmigt worden. Hier, ich weiß noch, bei UPN war es damals diese Legend-Serie mit Richard Dean Anderson und John DeLancey zusammen. So eine Art Western, so ein bisschen Wild Wild West nochmal als Serie. So ein bisschen, so ein ganz ein bisschen. Ist aber auch
ausgefloppt. Star Trek Cast gehört dazu.
Ja.
Das merke ich schon. Jetzt haben wir Gates McFadden, dann haben wir John DeLancey. Oder die geht's nicht.
Die hatten eine Produktionsfirma zusammen, Richard Dean Anderson, John DeLancey und Leonard Nimoy tatsächlich. Und ich habe mich immer gefragt, wie da so die Meetings ausgesehen haben, einmal die Woche und so. Na, Q, Spock, alles klar.
Nein, Star Trek.
Machen wir irgendwas? Nee, auf jeden Fall sind viele dieser Serien halt zu der Zeit auch dann wieder schnell eingestellt worden. Ist halt auch so experimentell gewesen und so. Aber die haben halt ordentlich nochmal Geld reingesteckt. Was man ja auch hier sieht bei Nowhere Man, denn das ist, wie gesagt, mit Mark Snow und Regisseuren und Autoren, die da noch so im Hintergrund waren, das ist alles schon zeitgemäß sehr gut besetzt gewesen halt. Ne? Aber es hat nicht sollen sein, ne?
Es stimmt, aber wenn du vorhin schon gemeint hast, es gab auch ein paar Klone, was wird dir da einfallen?
Bei
von Akte X?
Von Akte Psy-Factor.
Psy-Factor.
Die
oh, habe ich das gesehen? Das kann gut sein. Ne?
Die unheimlichen Fälle des OSIR.
So schlimm?
Nee, ach,
Ausrufezeichen.
Nein, das war schon nett, aber es war halt so, also da waren einzelne Figuren, die waren so eindeutig doch, auf...
Ja, Psy-Factor, mir ja, sagt was. Ja.
Die waren eindeutig so auf Scully, da war eine Mädel dabei, die war so eindeutig auf Scully ausgelegt, dass sie in Deutsch sogar ihre Synchronstimme hatte und so halt. Ne? Also das war schon... Okay. Nee, aber sonst, ich fand auch, dass bei der Mystery-Welle, das hattest du ja auch hier, wenn du mal in den Fantasy-Bereich geguckt hast, so Herkules, Xena, was ist damals dann alles ja. An solchen hier, Jason und die Argonauten, Robin Hood und ja. Die waren alle scheiße. Die waren wirklich alle scheiße.
So richtig. So, na, Herkules habe ich geguckt, aber Xena war dann zu viel.
Ja, aber hier waren ja wenigstens die Sachen noch guckbar im Mystery-Bereich, auch das wenn stimmt. sie auch nicht viel länger liefen und so. Weil sowas wie Akte X, das ist schon so ein einmaliges Phänomen, wo einfach viel zusammenkam, dann war es thematisch breit aufgestellt. Dann hattest du auch die Tatsache, dass du mit Wilder und Scully halt ein sympathisches Duo hattest. Das hatte er ja hier nicht. Er ist ja allein unterwegs. Er muss also sich mit den Gaststars der Woche beschäftigen und da muss halt eine Figur das alleine tragen können und das alleine ist schon in den 90ern auch schon nicht mehr so en vogue gewesen, weißt du? Ne? Also das ist
Lamas hatten wir noch. Ja. Aber es stimmt, ja. Also zumindest nicht, wenn es jetzt so ein klassisches, es war ja eben kein klassisches Stephen J. Cammell, wie wir es gerade schon hatten, Action-Franchise, ja, wo man gesagt hat, na komm, da lassen wir einfach irgendeinen Outlaw durch die Prärie streifen und Abenteuer erleben und Fälle lösen. Es stimmt.
Er war ein Fotograf.
Das macht im Mystery-Bereich natürlich alles schwieriger. Er war ein Fotograf.
Ein verdammt guter, aber ging ein Fehler. Er machte ein Bild. Ne? Ja, ja. Das sofort und dann sofort dieses Renegade-Them. Weißt du? Ja,
aber was war denn Renegade eigentlich?
Ja, also mit Lorenzo Lamas. Jetzt kommen wir vom.
Sie hypnotisierten seinen Hund.
Das kann auch nur so
streift er durch das Land.
Ich glaube, es muss ein anderer Hund gewesen sein, aber es ist traurig. Okay, jetzt schweifen wir ab. So, ich würde mal sagen, Stefan, dann lass uns mal diese Folge hier, diese kleine wunderbare Folge über Nowhere Man, jetzt mal zu einem Ende führen. Unser Fazit ist durchaus eine Serie, wo man mal ein Auge riskieren kann, wenn man es irgendwo sehen kann.
Ne? Ja. Ja, auf Englisch findet man, glaube ich, alle Folgen. Auf Deutsch, außer dem Piloten, glaube ich, auch recht viel. Es wird zumindest auf sag's nochmal,
Dailymotion. Dailymotion.
Ja, und YouTube auch. Wird es zumindest behauptet.
Ja, man in gerüchteweise munkelt man das, ja.
Ja, ich habe noch nicht reingeschaut.
Ja.
Aber es kann gut sein.
Ja.
Aber ich würde es auch empfehlen, tatsächlich.
Ja, wie gesagt, die Ausgangslage
auch,
ist so toll.
Das hatten wir ja auch noch kurz geschrieben und auch sogar AI remastered.
Ja.
Ich glaube, es war die Serie. Das aber muss ich mir angucken, ob das gut ist.
Aber ist das noch dieselbe Version wie damals? Das ist ja die Frage. AI remastered, ne?
Interessant. Ja, vielleicht haben sie da nochmal Twists reingebracht und die Serie hat dann doch...
Oder er hat überhaupt kein Problem. Oder am Ende steckt er hinter der ganzen Sache.
Er hat einfach überhaupt kein Problem.
Nee, es läuft einfach so. Er geht auf Toilette, isst ein Kaugummi. Ne, die Zigarette wurde gegen die oder so eine Möhre. Weißt du, er ist so eine Möhre und dann sind einfach alle anderen, weil sie auch nicht mehr rauchen sollen.
25 Folgen, ja.
Einfach so Möhre, 25 Folgen. Ach Gott. Na gut. Stefan, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich eine coole Folge.
Mir auch. Ja. Danke, dass du mich mal eingeladen hast. Hat mir sehr gefallen.
Sehr schön, sehr schön. Ich denke, da werden wir uns sicher demnächst irgendwann nochmal wegen einem anderen Thema auch nochmal sprechen. Ne?
Ja, gern.
Sehr schön.
Sehr gern. Die Liste steht. Und ich glaube, du hast auch noch ein paar Sachen. Thunder in Paradise, warte ich noch drauf.
Da habe ich eben dran gedacht an Thunder in Paradise, komischerweise. Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grund hatte ich gerade auch Thunder in Paradise. Aber ich habe immer Thunder in Paradise in den Lippen.
Lippen. Mir tatsächlich. Ja, immer wenn es um solche Serien geht, die einfach in Vergessenheit geraten sind, dann denke ich an Thunder in Paradise und mit Wehmut, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Das ist doch irgendwie verrückt, oder?
Ich will einen Film mit Liam Neeson.
Oh, sag das nicht, das könnte wirklich der Grund dann dafür sein. Ich habe letztens nur ganz kurz hier zum Schluss kleiner Exkurs. Ich habe kürzlich war ich in einem Podcast beteiligt, wo wir auch über die Schauspieler geredet haben und dann sagte einer hier und das spielte auch Patrick McNee mit und ich sagte, der Star aus Thunder in Paradise. Weißt du? Und
dann gab's erstmal sehr gut.
Ja.
Nein, es ist Jack Lemmon.
Nee, und dann war so Schweigen und so, ja, und mit Schirm, Charme und Melone und ich so, ja, stimmt, das hat er auch noch gemacht. Und so, aber er hat Thunder in Paradise gespielt.
Aber ist es je aufgelöst worden? Ist denn dieser, ich weiß nicht, wie er wirklich heißt, John Lennon oder
Chris Lemmon. Lemmon
oder sowas in die Richtung, aber ist Chris Lemmon der Sohn von Jack Lemmon?
Ja, ist er.
Nein, ist das wirklich?
Chris Lemmon, du meinst, der in Thunder in Paradise den großartigen Martin Brubaker gespielt hat?
Ja. Brubaker, bitte. Der hat natürlich eine Abkürzung, der Kohle.
Er ist sogar, halte ich fest, der älteste Sohn von Jack Lemmon. Er ist also der Nachfahre, der Stammesälteste. Halt, er ist der neue Jack Lemmon, quasi.
Er ist quasi der Alec Baldwin.
Ganz Wahnsinn. Genau, ja. Na gut, in diesem Sinne, liebe Leute.
Gregor.
Stefan. Es hat mir Spaß gemacht, wirklich. Also dann, liebe Leute, in dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.